Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele Menschen an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man jungen Menschen die Schönheit des Glaubens erschließen kann.
Gott sei Dank hat meine Mutter mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Glauben ist schön. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen uns heute weiter unterhalten über die Wege der Gotteserkenntnis. Wir waren ja schon auf so manches gestoßen, was uns anleitet, nach Größerem zu suchen, als es uns diese Welt bieten kann. Wir waren zu der Erkenntnis gelangt, dass Naturwissenschaft und Technik längst nicht alles erklären, schon gar nicht den Sinn des Lebens. Zugeschaltet ist auch heute wieder mein lieber Freund aus Köln, mein junger Freund Paul. Lieber Paul, ich grüße dich herzlich und freue mich, dass du wieder mit dabei bist.
Danke, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
Na also, ich glaube, wir beide verstehen uns immer besser, je länger unsere Sendungen andauern. Jetzt möchte ich dich mal fragen, bist du schon einmal mit einem Segelflugzeug mitgeflogen?
Nein, leider nicht.
Noch nicht, denn lass dir erzählen. Denn also das ist so meine stille Leidenschaft. Und immer wenn ich Ferien bekomme, dann fahre ich nach Burg Feuerstein in der Nähe von Bamberg mit einem Freund zusammen. Und dann habe ich ein Segelflugzeug am Haken meines Opel Astra. Und das bauen wir dann da auf dem Flugplatz zusammen. Und dann lasse ich mich von einer Motormaschine in die Luft ziehen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, lieber Paul, wie schön das ist, wenn man dann ausgeklinkt hat und dann hört man nur noch so ein wenig den Wind an den Tragflächen rauschen und sieht unter sich dieses herrliche, schöne Land. Die Wälder, die Flüsse, die Dörfer, die Wiesen. Das sieht man ja alles von oben und in ganz großer Stille schwebt man dann dahin, bis man plötzlich merkt, jetzt kommt ein Aufwind und dann kreise ich ein und dann springt das Variometer auf 2, 3, 4 Meter steigen pro Sekunde. Dann ist der Segelflieger begeistert. Manchmal bin ich sogar mit einem Busser zusammen im Kreis geflogen. Der hat mich ganz dumm angeguckt, wie ich mit meinem großen Flieger mit ihm zusammen darum gekreist bin. Aber ich glaube, du hast ja sicher auch schon mal irgendwie im Flugzeug gesessen, oder nicht?
Ja, natürlich. Und dann ist es auch sehr interessant, wenn man über den Wolken ist und man sieht so die Wolken und dann geht es so ganz schnell runter und man sieht so Häuser und Straßen und alles, wenn man hochfliegt, also beim Start, dann wird alles kleiner und irgendwann denkt man, man könnte es eigentlich in die Hand nehmen, aber es geht irgendwie dann doch nicht.
Und irgendwie wirkt es wunderbar. Es erzeugt so ein Empfinden, wie schön ist die Welt, wie geordnet sieht sie von oben aus, wie herrlich ist das alles gemacht. Jedenfalls, mir ist das oft so gegangen, wenn ich ausgeklinkt hatte und sah dann die Welt unter mir, dann, das möchte ich also ruhig offen zugestehen, dann habe ich manchmal in das alte Lied eingestimmt, mein Gott, wie schön ist deine Welt. Dann war es gar nicht weit von diesem fliegerischen Erlebnis bis zum nächsten Gebet. Und so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fängt auch unser neuer Brief an Kerstin an. Es geht uns um die Wege der Gotteserkenntnis und wie eben schon beschrieben, erzählt unser Brief etwas unter der Überschrift, wenn das Herz vor Freude springen will. Liebe Kerstin, ich gratuliere. Du bist zum ersten Mal mit einem Segelflugzeug mitgeflogen. Es hat dich begeistert, wie ihr da über der Landschaft geschwebt seid, wie die Wälder, Wiesen, Felder und Dörfer da unter euch im Sonnenschein lagen. Voller Begeisterung hast du gerufen, ist das schön. Mich hast du mit dieser Schilderung an meine erste Klettertour in den Alpen erinnert. Als wir endlich den Gipfel erklommen hatten, wollte mir fast das Herz zerspringen vor Freude über die schöne Welt, die da unter uns ausgebreitet lag. Nein, liebe Kerstin, du brauchst dich nicht zu schämen, wenn du in solchen Augenblicken fast vor Freude weinen möchtest, wenn du alles um dich herum vergisst. Solche Augenblicke sind kostbar. Wir spüren, dass wir zur Freude geboren sind. Wir wünschen uns so sehr, möchte doch die Freude immer stärker werden, möchte sie von Dauer sein, nie wieder aufhören. Jetzt muss ich dich noch mal ansprechen, lieber Paul. Solche Augenblicke, die haben manchmal auch schon Kinder und Jugendliche erlebt. Und vielleicht kannst du auch von so etwas erzählen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, du bist aus Köln. Als ich zum ersten Mal im Kölner Dom war, da war ich so ergriffen von der Schönheit und Größe dieses Bauwerkes, wie da die Säulen emporsteigen zu einem herrlichen Lob Gottes.
Ja, ich fand das auch immer sehr beeindruckend, wie riesig diese Kirche ist. Und ich habe mit meiner Mutter und mit Freunden und meinen Cousins und mit meinem Vater natürlich auch und mit meinen Geschwistern sind wir schon sehr oft hochgegangen auf den Kölner Dom. Und da hat man einen Ausblick, das ist einfach wunderbar. Man hat ein Freiheitsgefühl und das ist toll.
Und dann ärgert man sich, wenn es zu Ende geht und der Vater sagt, jetzt müssen wir aber nach Haus. Man möchte am liebsten da immer nur bleiben.
Ja.
Und solchen herrlichen Augenblick erleben. Ja, oder zum Beispiel, wenn man eine Reise macht in den Ferien. Eben ist gerade erzählt worden von dem Franz, dass er einen Berg erklommen hat. Hast du sowas auch schon mal erlebt? In den Ferien, in Bayern zum Beispiel, wenn man auf die Berge klettert.
Ja. Da bin ich mit meiner Tante und meinem Onkel sind wir auch schon in die Alpen hochgewandert und dann haben wir da in so einer Almhütte gegessen und wenn man dann an so einem Tal stand und runtergeguckt hat und dann die ganzen Vögel und alles beobachtet hat, das war einfach total beeindruckend.
Das ist wunderschön. Und dann ärgert man sich nachher, wenn man wieder runter muss. Oder wenn man am Ende sogar nach den Ferien in einem Klassenaufsatz das alles schildern soll. Das kann man gar nicht. Und so schön ist das, das Herz möchte fast zerspringen. Und dann geht es einem so, wie es schon in dem berühmten Schauspiel von Goethe im Faust heißt, der machst du zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an solche Augenblicke können sich gewiss viele von uns erinnern. So im Dämmer einer französischen Kathedrale oder die Pracht einer sonnendurchfluteten bayerischen Barockkirche oder das Segeln auf einem See in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg. So viele Dinge gibt es, wo uns die Schönheit der Welt begegnet und wo wir am liebsten sagen möchten, das möchte ich festhalten, wenn doch es immer so schön wäre. Ja, manchmal geht unser Verlangen sogar noch darüber hinaus. Da haben wir erst gemerkt, wie schön es sein kann, wenn unser Herz von Freude erfüllt ist. Und dann möchten wir sagen, das müsste noch immer größer werden. Im Grunde sind wir schon auf dem Wege dazu, nach der größten Freude zu verlangen, die es überhaupt gibt. Die Freude in der Welt ist ein Weg zu Gott. Nochmal, was schreibt Franz der Kerstin? Solche Augenblicke sind kostbar. Wir spüren, dass wir zur Freude geboren sind. Wir wünschen uns so sehr, möchte doch die Freude immer stärker werden, möchte sie von Dauer sein und nie aufhören. Jetzt aber fährt Franz fort. Aber dann, liebe Kerstin, hast du am Abend wieder auf das Bild deines Vaters geschaut und es hat dich in die tiefe Traurigkeit gerissen. Jetzt fragst du mich, woher solche Stimmungsschwankungen? Liegen sie an meiner körperlichen Entwicklung? Muss ich sie bekämpfen? Gewiss wird ein erwachsener Mensch nicht mehr so von Stimmungen hin und her gerissen wie du. Aber was du erzählst, zeigt doch ein Grundverlangen des Menschen an. Wir Erwachsenen wären arm dran, wenn wir uns von solchen Erlebnissen nicht mehr packen ließen. Sie führen uns zu Gott. Und das will ich dir näher erklären. Jede Freude weist über sich selbst hinaus, lässt uns eine noch viel größere Freude herbeisehnen, die es auf der Welt gar nicht geben kann. Diese Sehnsucht liefe ins Leere, wenn es Gott nicht gäbe. Er allein kann sie erfüllen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns einmal über die Grundsätze unseres Vorgehens verständigen müssen. Wichtig erscheint mir dabei, wir dürfen uns das Denken nicht abschneiden lassen. Man erlebt Großes und Wunderbares und man denkt darüber hinaus und ahnt, darüber hinaus und hat eine Sehnsucht, die über den Augenblick hinausgeht. Und dann sagen uns viele, das ist eine dumme Träumerei, wisch das weg, das lohnt sich nicht, das hat keinen Sinn. Wir aber möchten weiterdenken, denn wenn in unserem Herzen angelegt ist die Sehnsucht nach Größerem, dann wäre es doch sicher ein großer Fehler, das einfach zu deckeln, abzuschneiden und uns zu verweisen auf die reine Diesseitigkeit. Du, lieber Paul, hast ja eben schon davon erzählt, dass du bei solchen Erlebnissen in den Bergen zum Beispiel auch noch etwas mehr gespürt hast. Ich habe vorhin das schöne Lied zitiert, mein Gott, wie schön ist deine Welt, der Wald ist grün, die Wiesen blühen, die großen Ströme ziehen dahin, vom Sonnenschein erhellt. Das haben wir als Jugendliche früher viel gesungen. Du wirst sicher ähnliche Verse nicht in Erinnerung haben, aber du hast mir ja vorhin schon bestätigt, wie schön das war. Und ist es jetzt zu viel verlangt, Paul, wenn ich sage, das sind so Momente, wo man eigentlich Gott nahe kommt?
Ja,
das du willst das bestätigen?
Ja.
Ja, man steht also auf dem Berge, man sieht die Welt, wie sie schön um uns herum ist, und dann sagt man, ja, das ist ja einfach so wunderbar, und wir fühlen uns mitgerissen von der Freude, die wir da erlebt haben. Bleiben wir mal dabei. Von der Freude, aber auch von der Traurigkeit kann es einen Weg geben. Denn so hat uns ja Kerstin gerade erzählt und Franz hat sie darauf angesprochen. Ich lese mal weiter. Umgekehrt, alle Trauer, die uns packt, lässt uns nach einem Trost Ausschau halten, der nicht wieder verwehen kann. Ja nun, Trauer, ich weiß es nicht, Paul. Wenn ich dich noch mal frage, Trauer, das wird ja in deinem Leben, wie du mir erzählt hast, nicht allzu oft passiert sein. Du hast mir ja erzählt, du bist so froh und glücklich bei euch in der Familie und richtig traurig bist du eigentlich selten gewesen. Oder kommt das doch mal vor?
Einmal richtig traurig, bin ich mit meinen Großeltern auf den Friedhof gefahren, wo meine Uroma begraben ist. Und dann hat die ganze Autofahrt meine Oma immer erzählt, ja, dass dir bald auch dann mal sterben wird. Und dann war ich richtig traurig. Und dann habe ich am Abend dann mit meiner Mutter darüber geredet und dann irgendwie war ich richtig, richtig, richtig traurig.
Wenn man so traurig ist, dann braucht man ja irgendeinen, der einen tröstet. Dann, du bist zu deiner Mutter gegangen. Das ist genau richtig. Und ich kann mir genau vorstellen, wie sie mit dir umgegangen ist. Da hat sie dich vielleicht in den Arm genommen oder hat zu dir gesagt, Paul, sei nicht traurig. Es gibt auch Schönes und Großes in der Welt. Und selbst wenn wir sterben, da hat sie dir vielleicht vom ewigen Leben und von Gott erzählt. Jedenfalls können wir feststellen, es gibt auch andere Menschen, die traurig sind und dann suchen sie nach einem Halt. Was meinst du, was der schönste Halt ist, wenn man wirklich in Trauer ist? Du hast es ja eben schon angedeutet.
Ich weiß nicht so richtig, wie man sich halten kann, aber ich denke, man müsste auch, wenn man so richtig traurig ist, immer an die schönen Dinge des Lebens denken.
Einmal an die schönen Dinge und vielleicht noch mehr, was du gerade eben ja erwähnt hast, an Menschen, die einen lieben, wo man hingehen kann und Trost findet. Ja. Ich kann dir aus meiner Seelsorge erzählen, dass das so unendlich wichtig ist. Traurige Menschen, die brauchen einen anderen, der ihre Trauer aufnimmt, der gut mit ihnen umgeht, der sie in ihrer Traurigkeit nicht stecken lässt, sondern wieder aufbaut. Dass der eine Mensch gut ist zu dem anderen. Dazu werden wir ja als Christen auch ermahnt in der Nächstenliebe. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, lieber Paul, dass dir das auch geschenkt wird, wenn du wirklich mal in eine tiefe innere Trauer oder sogar Verzweiflung geraten solltest. Man ist auch manchmal ganz unten angekommen, wenn einem was schiefgegangen ist im Leben. Wenn man vielleicht eine ganz wichtige Klassenarbeit daneben geschrieben hat. Oder wenn einen die Mitschüler ausgelacht haben, weil einem irgendwas nicht so geglückt ist, wie man das vielleicht wollte. Da gibt es Momente, du hast es ja schon selbst gesagt. Was würdest du denn machen, wenn dir sowas passiert?
Ich denke mal, ich würde ziemlich rot werden.
Bitte?
Ich würde rot werden.
Rot werden, ja. Aber dabei würdest du es nicht lassen, sondern du würdest, wenn du nach Hause kommst, vielleicht doch irgendwo Trost suchen.
Ja.
Bei deinem Vater, bei deiner Mutter,
ja.
Bei deiner Oma oder wer auch immer es ist. Wenn wir in Traurigkeit verfallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann suchen wir nach Liebe, die uns auffängt. Und dieser Vorgang, der wird auch in dem Brief des Paten Franz an seine Kerstin aufgegriffen. Er sagt, alle Trauer, die uns packt, lässt uns nach einem Trost Ausschau halten, der nicht wieder verwehen kann. Gibt es den auf der Welt? Natürlich tut es uns gut, wenn liebende Menschen sich uns zuwenden und uns trösten. Aber immer spürt man, dieser Trost hat Grenzen. Es müsste doch einen viel größeren Trost, eine alles übersteigende Liebe geben. Ich glaube, diese Sehnsucht steckt in jedem Menschen. Sie kann aber auf dieser Welt nicht erfüllt werden. Sie wäre sinnlos, wenn es Gott nicht gäbe. Gott oder Sinnlosigkeit? Darauf läuft es hinaus, liebe Kerstin. Lass uns noch einen weiteren Gedankengang folgen. Und nun ein dritter Weg zur Gotteserkenntnis. Die Forscher entdecken immer neue Schönheiten der Welt. Mit dem Elektronenmikroskop zum Beispiel spüren sie immer neue Zusammenhänge auf. Die Welt ist bis in die kleinsten Einzelheiten hinein geregelt. Alles läuft nach Gesetzen ab, die von Wissenschaftlern entdeckt und nachvollzogen werden können. Wie kommt diese Ordnung in die Welt? Von selber? Wir haben ja über dieses Thema schon einmal miteinander nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, wie die Naturwissenschaftler vorgehen, aber dann schließlich an ein Ende kommen, wo die Naturwissenschaft selbst ihnen keine Antwort mehr gibt. Mir ist ein Zitat in Erinnerung, das hat auch unser Buch aufgenommen. Max Planck, der berühmte Naturforscher, Begründer der Quantentheorie in der modernen Physik, der hat gesagt, Religion und Naturwissenschaft, sie schließen sich nicht aus, wie manche heutzutage glauben oder fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende alles Denkens. Lieber Paul, ich weiß nicht, ob du auf solche Gedanken schon mal gestoßen bist.
Ja, ich bin schon auf solche Gedanken gestoßen.
Gedanken, die uns also weiterhelfen sollen, aus der Forschung zur Gotteserkenntnis zu finden. Franz schreibt an Kerstin, alles läuft nach Gesetzen ab, die von den Wissenschaftlern entdeckt und nachvollzogen werden können. Wie kommt diese Ordnung in die Welt? Von selber? Das kann doch wohl nicht sein. Eine solche gewaltige Gedankenarbeit setzt doch einen ungeheuer scharfen Verstand voraus, der von uns Menschen nur erahnt werden kann. Gott hat die Welt erdacht. Deshalb ist sie kein sinnloses Durcheinander, sondern kann von denkenden Menschen erforscht werden. Über die Wahrheit nachdenken, das ist ein Weg zu Gott. Und wie ich eben schon von Max Planck zitiert habe, gibt es vielleicht auch noch manchen anderen, der sich zu diesem Thema geäußert hat. Ich höre wieder auf Paul, denn du hast dich eben gemeldet.
Ja, ich weiß deinen Spruch, und zwar von einem Physiker namens Heisenberg. Und der hat folgenden Spruch geschrieben. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch. Aber auf dem Boden des Bechers wartet Gott.
Das ist ein interessantes Wort. Das hast du sicher von deiner Mutter.
Ja.
Sie hat es dir aufgeschrieben und du hast es dir aufgehoben.
Ja, ich
kann ich dir nur gratulieren, Paul. Denn das sagt im Grunde die Sache noch viel schöner, als ich es eben formuliert habe. Und wenn ich den Spruch gekannt hätte, wäre der sicher in unser Buch Glauben ist schön aufgenommen worden. Das heißt also, wer über die Welt wirklich tief nachdenkt, der ist bereits auf dem Wege zu Gott. Auch der Naturwissenschaftler, der die Ordnung in der Natur erforscht, der muss sich ja schließlich fragen, wo kommt sie denn her? Und so sagt Franz in seinem Brief an Kerstin, über die Welt nachdenken, das ist ein Weg zu Gott. Lass dich durch deine Hoch- und Tiefstimmungen nicht verwirren. Sie sind nicht die Dummheiten eines kleinen Mädchens, sondern Wege zu Gott. Nicht anders als so manche tiefschürfende Gedanken von Philosophen und Denkern. Gott finden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gott finden, wird es uns nicht manchmal leicht gemacht? So wünscht Franz am Ende seines Briefes der Kerstin noch manches schöne Erlebnis und grüßt sie herzlich. Aber wir fassen unsere Gedanken noch einmal zusammen. Von den Wegen zu Gott haben wir gesprochen. Einmal aus den Augenblicken großer erlebter Freude, wo unser Herz fast zerspringen will vor Freude und wir den Moment festhalten möchten, ja, wo wir sagen, da bin ich schon so nah bei Gott. Die Welt ist so herrlich, wie herrlich muss er erst selber sein. Mich erinnert das oft an den Satz eines berühmten Pfadfinders. Ich war früher selber Pfadfinder und habe den Guy de Lérégaudie, den französischen Pfadfinderdichter, so geliebt. Das Wort heißt, unsere Augen sind für das unendliche Licht geschaffen und nicht für die Pfütze, in der es sich spiegelt. So meint er, die ganze Welt mit ihrer Schönheit spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. Wer die Welt mit ihrer Schönheit erkennt, wer sich nicht die Augen verschließt vor dem Schönen, was die Welt uns bietet, der ist auf dem Wege zu Gott. Und wer in der Traurigkeit Trost sucht, der wirklich hält, standhält, auch gegenüber großer Verzweiflung, der ist ebenfalls auf dem Weg zu Gott. Und wer als Naturwissenschaftler versucht, die Feinheiten im Bau der Welt zu erkennen, ihre Kräfte, ihre Gesetzmäßigkeiten, der ist ebenfalls auf dem Weg zu Gott. Wenn das Herz voll Freude springen will, Wege der Gotteserkenntnis. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war heute unser Thema. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei gewesen sind und wir werden unsere Gedanken fortsetzen. Denn auf dem Weg zu Gott zu sein, das ist am Ende auch eine ganz persönliche Sache. Und wir werden uns fragen, ob Kerstin mit dieser bloßen, mehr wissenschaftlichen Erkenntnis wohl zufrieden ist. Auf Wiedersehen und alles Gute.